SAW. Sina Peschke trifft den Comedian Olaf Schubert.
Radio SAW, Leute, am Sonntag heute mit dem Lieblingssachsen aller Deutschen. Olaf Schubert. Schönen guten Morgen. Hallo?
Guten Morgen. Ich bin beeindruckt, ob des Superlativs. Das habe ich noch nie gehört. Ist das Tatsächlichkeit?
Ja, das fühle ich.
Ach so, ja, die gefühlte Wahrheit zählt.
Ja, okay. Aber besser kann es nicht losgehen, das wollte ich nämlich genauso haben. Schade, dass wir uns nicht persönlich sehen. Olaf, wo bist du gerade? Erzähle.
Wie heißt das? Ich bin zu Hause, genau, in einem Zimmer, das man mir zugeteilt hat. Und dort bin ich jetzt seit mehreren Monaten. Und das ist jetzt das erste Mal im Prinzip, dass ich jetzt Kontakt aufnehmen darf zur Außenwelt.
Umso besser. Es wird schön. Da habe ich ja unter diesen Voraussetzungen freust du dich ja quasi über jeden, der sich bei dir meldet. Ich weiß das zu schätzen. Hast du alles, was du brauchst? In Sachsen sagt man Blümchenkaffee.
Nein, es ist super. Das lehne ich ab.
Das lehnst du ab. Ja. Was bringt dich denn um diese Zeit so, oder was erweckt dich zum Leben um diese Zeit?
Ganz klassisch. Also Sonntag, Vormittag erweckt mich nichts zum Leben, weil es da eigentlich keinen Grund gibt.
Ach
ja,
so.
Also um die Zeit gehen ja vernünftige Menschen ins Bett. Ja. Weil man ja Samstagabend die Kuh fliegen lässt und nachdem es zu Nutzviehabhub kam, muss man ja dann regenerieren. Das ist momentan alles, wie gesagt, aber ein bisschen anders. Denn wir haben hier in Dresden dieses, ich weiß nicht, ob ihr da schon davon gehört habt, wie heißt das? Corona.
Ja, ja, im Entfernt.
Das hatte ich jetzt, ja, immer, das macht jetzt doch... Gelegentlich die Runde. Diese oder jene hat jetzt schon davon gehört und ja, deshalb ist das so ein bisschen anders alles.
Olaf, ein Satz von dir. Wenn ich das Innerste offenbare, können sich die Menschen meiner Wirkung nicht entziehen. Wollen wir das heute genauso machen?
Ja, das klingt gut.
Ja?
Das ist schön. Hast du noch mehr Sätze von mir auf Lager?
Nee, nicht so viele, weil die haben die anderen alle schon genommen. Deswegen wollte ich ein bisschen sparsamer damit umgehen. Wie geht's dir denn so grundsätzlich? Ist ja alles gerade ein bisschen anders, ne?
Ja, also man sagt ja, es geht den Umständen entsprechend. Also natürlich fehlt ein wenig oder fehlt doch immens die Möglichkeit aufzutreten vor dem Publikum. Ja, deshalb muss ich jetzt hier quasi über einen anderen Äther senden. Aber ansonsten, ja, es muss, ne? Sagt man ja.
Wie kommt man denn als Rampensau einigermaßen unbeschadet durch den Lockdown?
Ja, das weiß ich auch noch nicht. Also da gibt es sicherlich unterschiedliche Rezepte. Ich habe jetzt noch nicht das Passende gefunden, aber ich komme durch. Genau, indem ich mich teilweise einschließe, ausschließe und immer wieder mal was Neues mache.
Und wie nutzt
du denn? Spazieren gehen ist auch wichtig.
Ach, spazieren gehen, ja. Ich wollte schon sagen, wie nutzt du denn die Zeit? Ich habe zum Beispiel wieder angefangen zu stricken.
Aha.
Ja.
Was strickst du momentan?
Du, das ist egal. Ich fange einfach an. Ich ziehe das auch nie an. Ich trenne das dann am Ende alles wieder auf. Ist blöd, aber es ist so. Aber allein das Stricken hilft mir.
Ja, das ist das sogenannte Zen-Stricken, ja? Wie es ja auch diese Zen-Gärtner gibt, die vormittags Gärten anlegen und sie dann bei Sonnenuntergang wieder
zerstören.
Ja, richtig. Die buddhistischen Mönche machen das und du hast das, so, ja. Das teutonische Zen-Stricken erfunden. Mhm. Glückwunsch.
Ja, danke.
Ich finde, das ist was Preisverdächtiges.
Ja, das werden wir noch sehen. Wie ist es bei dir? Womit lenkst du dich denn ab? Erzähl doch mal.
Ich wollte nur sagen, du könntest Polunder stricken zum Beispiel, wenn du möchtest.
Nee, ich komme mit den Rompenmustern nicht klar. Da musst du ja so zählen, hast du jemals gestrickt? Weißt du, Stricken ist ja, du kannst stricken und so nebenbei und dann kannst du Muster stricken, wo du dann so zählen musst, jede Masche. In der einen Reihe sind es dann 5, in der anderen dann wahrscheinlich 3 weniger, damit es eine Rhombus?
Rhombusse?
Ja, genau, wird. Und das ist mir dann zu anstrengend, muss ich sagen. Ich stricke
immer
nur.
Aber 5 minus 3 ist 2, das ist jetzt nicht sehr schwer, Sina.
Olaf. Versuchst du doch mal.
Nein, ich kann ja nicht stricken.
Was kannst du denn? Was machst du denn jetzt? Es ist ja wirklich schwierig gerade.
Was ich so mache? Also
bäckst du, kochst du, machst du einen Garten?
Nein.
Gar nichts?
Nein, nein.
Was machst du denn
nein.
da?
Also, ich weiß es wirklich nicht. Also was? Ich mache so dieses und jenes, so zwischendurch mache ich immer mal eine Weltreise.
Ja.
Klar. Ich habe so gelegentlich Auftritte im Fernsehen. Und dann lege ich mich wieder hin oder gehe zum Mehlschaffenden, also zum Bäcker, erwerbe Waren des täglichen Bedarfs. Ja, dann habe ich mal ein Buch geschrieben oder schwedische Holzschuhtänze choreografiert.
Ja.
Natürlich.
Oder du bereitest dich auf die nächste Heute-Show vor.
Tag, du bist ja total informiert. Wahnsinn.
Ja, ja. Und die Heute-Show ist...
War dir das, was ich jetzt gesagt habe, zu unspektakulär? Ich merke das. Ich muss mehr auf die Tube drücken, ja?
Olaf, nee, du bist ja eher so ein Leiser, das weiß ich doch. Also du lässt die anderen immer brüllen. Aber die Heute-Show ist ja wirklich schuld. Du bist der Sachse, den irgendwie alle mögen. Und wie wir wissen, muss das ja nicht zwangsläufig so sein, wenn man bekennender Sachse ist. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. So.
Danke. Aber ich bekenne mich allgemein zu allem.
Ja,
also
genau.
Ich bekenne mich auch schuldig. Und insofern ist das jetzt kein explizites Statement meinerseits, sondern das ist obligates, inhärentes Attribut meiner Existenz.
Ja, ja, klar. Aber kennst du oder hast du nicht mal das Gefühl gehabt, du musst das jetzt irgendwie mal verstecken oder so? Ich kenne das zum Beispiel auch. Du würdest bei mir jetzt offene Türen einrennen. Nicht zu zeigen, wo man herkommt. Warst du schon immer so frontal dabei, zu sagen, ich bin Sachse?
Nein. Also ich wie gesagt, ich das fällt ja eher so nebenbei runter. Und damit man irgendwie überhaupt jetzt so einen Olaf einordnen kann, sagt man eben, der kommt aus Sachsen. Aber ich propagiere das jetzt nicht mit Absicht. Und das jetzt zu verstecken, wäre ja, glaube ich, auch albern. Das wäre ja so, als würde ich jetzt mit Mitte 30 sagen, ich habe zwei linke Füße.
Hast du eigentlich jemals darunter gelitten, Sachse zu sein?
Nein, also ich leide gar nicht. Und wenn, dann glaube ich unter anderen hochkomplexeren Sachzwängen.
Zum Beispiel?
Schwerkraft. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Fluss, der hier am Fenster vorbeifließt, in die falsche Richtung fließt. Das stört mich seit Jahren. Ich habe schon überall angerufen. Mhm. Aber da macht halt niemand was. Ja? Mhm. Oder dann habe ich auch eine Kastanie. Da hingen letztes Jahr Pflaumen dran. Und das sind halt so diese Widerspenstigkeiten der Natur. Also da würde ich mit dem Schöpfer gerne mal ein Hühnchen rupfen mit dem Schlingel.
Ich will trotzdem nochmal auf den Sachsen zurückkommen.
Ja,
es haben ja nicht viele Sachsen geschafft, in ganz Deutschland geliebt zu werden. Was glaubst du, warum du eine Ausnahme bist?
Werde ich denn?
Naja, ich meine, die Heute-Show sendet bundesweit und ist trotzdem erfolgreich, auch wenn du dabei bist. Also schließe ich das daraus.
Wenn das so ist, dann freue ich und ziehe innerlich meinen Scheitel.
Ja.
Aber das darf ein, glaube ich, oder das tangiert mich jetzt eher so peripher, denn man darf sich ja auch nicht so vereinnahmen lassen, dass man denkt dann nämlich, ach, wenn einen alle lieben, dann muss man jetzt das und das machen und das sagen, damit die einen weiterlieben. Und das ist nicht gut.
Kannst du eigentlich auch Hochdeutsch?
Na, selbstverständlich. Hört man, also das ist eigentlich...
Naja, gut, sagen wir es mal so, dann ist das ja bei deinen Wurzeln auch ein kleines Wunder, denn du bist vor mehr als 53 Jahren in Plauen im Vogtland geboren, quasi im Erzgebirge. Weißt du, was ich eigentlich, ich komme aus Thüringen, was ich zuallererst mit Plauen verbinde?
Ich wollte noch kurz vorher sagen, ich spreche ja sozusagen Oxford-Sächsisch.
Ach so.
Das ist ja quasi das Plattdeutsch des Ostens. Also das ist ja die höherkultivierte Entwicklung der Osmose, also verbal gesehen.
Also,
um das bloß noch abzurunden.
Ist schon klar, Oxford-Sächsisch, also das ist Sächsisch, das man auch versteht, ja?
Ja, genau.
Okay, ja.
Und was du mit Plauen verbunden hast, ich glaube, das Einzige ist ja, wovon immer die Rede war, die Plauener Spitze,
genau,
oder?
Genau. Wir hatten zu Hause, Olaf, Tischläufer mit Plauener Spitze, die waren Mangelware, du erinnerst dich. Und wehe, da war mal ein Kaffeefleck drauf. War das bei euch auch so?
Gab es aber nicht gerade diesen ganzen Tant, Tinnef und Nippes im Überfluss? Also so diesen ganzen, ich will das jetzt nicht lieblos klingen lassen, aber diesen ganzen nutzlosen Rödel.
Ja.
Der lag doch überall in den Schubladen der älteren Menschen, oder?
Richtig.
Wo man dann bei Haushaltsauflösung nicht wusste, wohin damit.
Ja, war das nicht bei deinen Eltern auch so, die gute Plauener Spitze? Ich kann mir das doch gar nicht vorstellen, dass das nicht so war.
Nein.
Gar nicht.
Meine Eltern sind ja wesentlich jünger als ich.
Mhm.
Gewesen,
ja.
Damals, als ich
heute,
zur Welt kam. Und dazu muss man sagen, meine Eltern sind keine gebürtigen Vogtländer, sondern nur der Arbeit wegen sind sie dorthin.
Ja.
Und dann auch bei Zeiten wieder weg. So wie das ja heute Usus ist, das gab es auch schon damals.
Ja.
In der DDR, dass Menschen ihre Arbeit hinterher zogen.
Ja, ich weiß nur, man hat die mittlerweile ja auch geerbt und immer wenn ich so eine Plauener Tischdecke in der Hand habe, dann möchte ich die am liebsten wegschmeißen, weil ne, ist das Beste, was man machen kann. Aber dann denke ich mir, nee, die waren doch so wertvoll. Kennst du das, wenn man Dinge nicht wegschmeißen kann, obwohl man theoretisch weiß, dass es besser wäre?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine Ostprägung ist, dass man immer denkt, man braucht sie noch. Ich sage mir immer, okay, hebst du es auf, wirfst du es später weg. Dann denke ich immer, Mensch, damit sind ja bestimmt Erinnerungen verbunden oder irgend sowas. Aber dann fallen die mir nicht ein. Und prinzipiell, man soll ja sein Herz nicht an Dinge hängen. Ja. Das macht's leichter. Aber ja, gelegentlich werde ich dann auch wehmütig und denke, ach, stimmt das? Irgendjemanden wird es vielleicht noch erfreuen oder irgendjemand hat ja da mal Liebe reingesteckt bei der Erzeugung des Sachgegenstandes. Ja, das ist die Tragik des Lebens.
Ja. Was steht bei dir so rum, wo du sagst, müsste auch weg?
Also meinetwegen kann alles weg. Also,
klingt auch so, ist halt so in deiner Küche, da kann nicht viel rumstehen.
Es steht ja nicht viel rum. Nur eine Tasse Tee, ein Teelicht, Computer, Mikrofon und dann schwindet auch schon meine Sehkraft.
Das ist aber nicht immer so, hoffentlich.
Nein, selbstverständlich. Nur wenn die anderen aufgeräumt haben.
Ach so, weißt du dich denn eigentlich in der Küche zu beschäftigen? Kommst du da klar oder bist du einer, der nur kommt, wenn alles fertig ist?
Nein, ich kann mich in der Küche sehr gut beschäftigen. Ich habe mir da eine Bibliothek eingerichtet. Dadurch kann ich mir die Zeit halt wirklich da prima vertreiben.
Geboren in Plauen, aber jetzt wohnhaft in der Landeshauptstadt, also in Dresden, wie sich's gehört. Aber lass uns doch nochmal in die Vogtlandjahre zurückgehen. Wann bist du denn eigentlich das erste Mal auffällig geworden, woraus man im Nachhinein hätte schließen können, dass da was Besonderes draus wird?
Die Vogtlandjahre endeten in meinem dritten Lebensjahr. Weil meine Eltern zurück nach Dresden zogen und da dachte ich mir, gutes Sprungbrett ziehst du gleich mit. Insofern habe ich keine Plauner Erfahrung.
Gut, dann halt in Dresden. Das prägt einen ja auch. Wann bist du das erste Mal auffällig geworden, wo man hätte denken können, aus dem wird mal was?
Auffällig oder ausfällig?
Beides.
Ich glaube, ich war immer eher unauffällig, weder ausfällig noch auffällig. Ich habe vielleicht mal eine abfällige Bemerkung gemacht, aber ich glaube, ich war ein Olaf wie jeder andere auch. Oder wie die meisten.
Warst du ein guter Olaf, Schüler wenigstens?
Durchschnitt. Ich war eigentlich in allem Durchschnitt. Also ich hatte durchschnittliche Zensuren, ich war durchschnittlich nett.
Und du hast einen durchschnittlichen Abschluss.
Ja, genau.
Ja, weil bei Jahrgang 67, da muss man einen Abschluss haben. Das ging ja damals gar nicht anders. Ich habe manchmal Gesprächspartner, die mir dann gestehen, nein, keine Schule abgeschlossen und gar nichts und so weiter. Das ist also bei dir anders, ne?
Ging das im Osten, dass man die Schule nicht abschließt?
Nee, das meine ich ja. Im Osten ging das nicht.
Ja,
im
genau.
Osten, also
genau.
Du hast auf alle Fälle einen. Jahrgang 67 hat einen Abschluss, so oder so.
Der Abschluss der 10. Polytechnischen Oberschule Paul Kruner in Dresden. Den habe ich, davon zehre ich noch heute. Das ist mein einziger Abschluss, sag ich mal. Und ja, der hat mir natürlich viele Türen geöffnet, klar.
Ja, dann hast du auch noch Abi.
Wenn du irgendwo hinkommst.
Ja, Abi hast du auch noch. Und die
Abi?
Oder
nein,
bin ich da falsch?
Also ich habe ein Teilzeit-Abi.
Abo oder Abi? Was meinst du jetzt?
Weder. Also ABV meinst du? Nein, also Schluss mit der Konfusion. Mein Bildungsweg ist wirklich sehr unspektakulär. Und ich habe dann so ein bisschen hier und ein bisschen da was gemacht, habe aber eigentlich nie was abgeschlossen nach der Schule. Und das ist ja, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg.
Richtig.
Dass man ganz viele Dinge, ja.
Ja, in deiner Branche. Olaf, wenn ich richtig informiert bin, dann warst du teilweise auch mal in Minsk, ja, in deinem Studium.
Aber halt teilweise.
Ja, was hast du da gemacht?
Ich habe da so, was man so als Student, als Teilzeit-Möchtegern-Student macht, man versucht halt Kessel Konkubinen aufzureisen, ukrainische Minskerinnen waren eigentlich das Ziel meiner Reise. Ja. Und damit das besser geht, klar, habe ich gesagt, ich bin Student, habe mich dann auch in der Mensa blicken lassen. Und da ich mich ja mit Architektur auskenne, weil ich ja in einem Haus groß geworden bin, war das quasi Win-Win-Win, zumindest für die anderen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und von diesen Partys zehrst du ja heute noch, wo wir gerade nicht können.
Ja.
Ne? Ja, so muss das sein.
Ja.
Kannst du noch Russisch?
Ich feiere nach. Ich habe quasi eingefeiert und jetzt wird seit anderthalb Jahren nachgefeiert.
Kannst du noch Russisch?
Japani Mayu Voksal, Bad Otschen Karandasch, klar.
So.
Und in Dresden je nachhoditam nogo dosti pramichatin nosi na primer opera imeni Zwingera i sempera tvorjec.
Super.
Ja, unlängst war ich in Moskau, da hat mir das überhaupt nicht geholfen. Also ich glaube, die wollten nicht verstehen. Und ich glaube, die waren sogar stellenweise davon angewidert, hatte ich das Gefühl, dass ich versucht habe, mit Ruski Yasuik den Cello weg von meiner Kompetenz zu überzeugen. Wie hießen gleich die lustigen kleinen Zigaretten, die hatten? Kimkis oder Snatchki, irgend so ein, also das sind,
glaube ich, ohne Filter sogar?
Ja, Papi Rossi, die waren ohne Filter, Papi Rossi. Ohne Filter und ohne Tabak, das sind geriebene Winterreifen mit Asbest für den Geschmack.
Aber das war doch nicht das Schlechteste, was du dir, was damals passieren konnte, so ein paar Monate zumindest in Minsk, gell?
Ja, na, das waren nicht Monate, das waren ja bloß ein paar Tage.
Ach so, Tage? Hm. Ja, in deiner Biografie liest sich das aber anders. Das
Wochen.
Frage ich sagen lieber nochmal nach.
Wochen.
Wochen.
Bei zwei kann man ja auch schon von Wochen sprechen.
Ja, ist richtig. Wie kam es, dass du immerhin ein Jahr als Fußpfleger gearbeitet hast? So eine Geschichte hört man nicht so oft. Wie ist das passiert?
Indem ich dann doch noch unbedingt etwas lernen sollte, wollte, musste. Hm. Und das Berufsbild des Fußpflegers hat mich spontan sehr interessiert. Logisch, oder? Wen spricht das nicht an, sage ich mal? Also ich kenne keinen Menschen, der es ablehnen würde, Fußpfleger zu werden, wenn er die Chance hätte. Nur die wenigsten haben die Möglichkeit. Und ich habe sie beim Schopf ergriffen und habe angefangen. Im ersten Lehrjahr waren halt nur die rechten Füße dran und im zweiten dann die linken Füße. Und das war mir zu viel. Da musste ich da auch die Segel streichen. Man merkt, ich bin labil. Aber das sehr konsistent.
Ja. Und die logische Folge müsste jetzt sein, dass du unheimlich schöne Füße hast. Oder hattest du die vorher schon?
Nein, also ich komme ja an meine eigenen Füße kaum noch ran. Die kann ich ja gar nicht mehr pflegen.
Warum nicht?
Ich komme schon ran. Doch, nein, ja, doch.
Jetzt, man kommt doch nicht ran, wenn man einen Bauch hat. Du hast doch keinen, du hast doch zu wenig.
Ich komme, darf ich was Intimes preisgeben?
Bitte.
Ich war jetzt bereits zweimal in meinem Leben selbst zur Fußpflege.
Also damals... zum Einstellungsgespräch wahrscheinlich, oder?
Nein, kurz, solange es noch ging, ja, solange es das Infektionsgeschehen noch zuließ, ich fand das eigentlich völlig grotesk, ja, dass ein Mensch wie ich, ein ehemaliger Jungpionier, einer, der schon so viel erlebt hat,
ja,
plötzlich zur Fußpflege, denn Fußpflege war für mich immer verbunden, oder war eigentlich erst sanktioniert und erlaubt, nachdem man den Rentenausweis in der Tasche hat. Mhm. Das, oder?
Ja, was war los mit dir? Erzähler, was ist passiert?
Ja, ich dachte dann irgendwie, da sah ich ein Plakat und das ist ja heute so alles unter dem Deckmäntelchen der Wellness.
Ja.
So wird das ja, und Spa und wie das alles heißt heutzutage. Und da dachte ich dann eben Botox in die Füße.
Aha. Und was bewirkt das dann?
Meine Füße sind komplett faltenfrei.
Ja,
komplett, stimmt, ja. Aber haben leider auch ihre Mimik dadurch eingebüßt. Hm. Also wenn ich jetzt, man kann sich ja mit stummen Menschen mit den Händen unterhalten. Und wenn man jetzt keine Hände hat und stumm ist, kann man sich ja mit den Füßen unterhalten.
Kann man,
aber die Mimik meiner Füße ist jetzt quasi, man kann nicht mehr von den Lippen meiner Füße lesen.
Aber sag mal, mit deinem Hintergrund, schaut man da mit einem professionellen Auge drauf, wenn die da Fußpflege machen, oder genießt du es einfach nur und sagst, das ist scheißegal?
Nein, ich habe es geschehen lassen. Ich fand das gut. Ich mache das jetzt öfter. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Corona-Epidemie vorbei ist, gehe ich jeden Morgen erstmal zur Fußpflege.
Wusstest du etwa, dass Frauen schöne Füße mögen, vor allem auch bei Männern?
Ja, da kann ich noch was Intimes preisgeben. Das war eigentlich auch der Grund, ein weiterer Grund, warum ich vermutlich auf das Plakat stieß.
Und wenn du eine Frau kennenlernst, dann schaust du...
Frauen mögen aber auch Ellenbogen. Das muss man auch der Richtigkeit halber noch hinzufügen.
Und da kann man auch viel falsch machen, Olaf, nur mal so.
Ja, natürlich.
Ja, so was.
Ellbogen und. Kinn, Haare, ja, das war's eigentlich.
Du, und wenn du jetzt meine Frau kennenlernst, das kommt ja auch in unserem Alter noch ab und zu mal vor, dann schaust du jetzt nicht zuerst ins Gesicht, sondern auf die Füße, ja?
Nein, die Füße sind ja meist bedeckt durch eine Fußmütze.
Also du nimmst dir Zeit.
Ich bin mit Carola liiert.
Ja, ich weiß.
Also ich darf eigentlich keine Frauen jetzt kennenlernen.
Ja.
So. Ich würde schon gerne, aber da ist sie halt ein bisschen altmodisch.
Und jetzt hilf mir. Du hast dieses Jahr Fußpflege gemacht und dann, da kommen ja noch ein paar Berufsbezeichnungen bei dir vor. Kameramann, Liedermacher, Sänger, Schlagzeuger. Wie ist das dann weitergegangen?
Also ich habe dann ja tatsächlich als Musiker, wie sagt man, gearbeitet. Nein, Quatsch. Ich war Musiker und bin dann mit Benz so durch die Lande getingelt. Mhm. Ja, das hat Spaß gemacht. Und was steht noch da? Kameramann.
Ja. Ja,
das kann ja jeder. Was steht noch dort?
Liedermacher.
Liedermacher, genau, das bin ich ja eigentlich heute noch, denn wenn ich live auf Tour bin, dann singe ich ja auch Lieder.
Das ging dann so nahtlos, aber das, sozusagen, oder?
Das ging nahtlos, richtig, ja, genau. Ja, dann saß ich am Schlagzeug und dann habe ich natürlich auch mal von hinten einen Satz nach vorne gerufen und dann waren es 2 Sätze, dann 3. Jetzt, du kannst dir denken, was geschieht.
Ja, immer mehr.
Ja,
ja, ja,
genau.
Schon klar.
Den 4 Sätze habe ich übersprungen, 5, 12, 380, 4.700 und dann, ja.
Olaf, ich frage mich, wie konsequent bist du eigentlich? Trägst du Polunder auch bei Radiointerviews?
Ja, selbstverständlich. Was hättest du jetzt vermutet?
Du, ich kann mich nicht, gar nicht mehr anders vorstellen. Das ist ja das Problem. Ja. Wenn ich mir jetzt denke, der zieht den vielleicht auch irgendwann mal aus, dann wäre ich irritiert. Das wollen wir doch nicht.
Nein, das, Irritanz möchte ich vermeiden. Und ich habe ja auch nichts drunter. Also das würde, glaube ich, auch den Rahmen sprengen.
Ja.
Den sittlichen, moralischen Rahmen nicht nur dieses Interviews, sondern auch unserer Zeit.
Richtig. Wer strickt dir eigentlich diese Dinge? Am gelben Kragen sehe ich immer, dass die selbst gestrickt sein könnten.
Mhm. Kennerblick. Da guckst du aber ganz schön nah ran.
Ja, ja.
Das ist jetzt kein besonderes Prozedere. Also der Polunder wird gestrickt von blonden Jungfrauen aus dem Erzgebirge bei Vollmond.
Und ich dachte, in den ehemaligen Werken der Plauner Spitze. Das wäre ja schön.
Nein, das kann man ja nicht maschinell. Da gibt es keine Webrahmen.
Ach so.
Der Faden ist zu fein.
Mhm.
Er muss von Jungfrauhändefleiß gesponnen werden. Und dann wird er geschickt verstrickt.
Über Rompenmuster haben wir uns heute schon ausgelassen. Ich habe mir diesen Begriff, ich weiß auch nicht, also der ist mir nie wieder begegnet, das erste Mal wieder, als ich dich sah. Du hast quasi diese Rompen am Leben erhalten, ist dir das klar?
Ja, aber das mache ich gerne, das mache ich ehrenamtlich und nebenbei. Die Rompe ist mir aus ästhetischer Sicht schon ans Herz gewachsen.
Ja.
Schön, dass sie überlebt hat. Und
ja,
das ist ja auch mein Motto, Romben statt Bomben.
Und ich habe mal gedacht, Mensch, der Schubert, der ist da total konsequent und zieht immer nur ein und dasselbe Muster an. Aber nein, Helene Fischer bescheinigt dir eine erotisch-animalische Männlichkeit. Und als sie das getan hat, das war, glaube ich, in der Helene Fischer Show, da hast du plötzlich einen Edelrompenpullover angehabt. Da habe ich gedacht, aha, es gibt also noch Varianten. Er ist flexibel.
Ja, selbstverständlich. Natürlich, jeder braucht ja mindestens 3 Polunder im Tresor.
Ja.
Winter, Sommer und einer für den Übergang. Und dann sage ich mal so ein Festtags-Jubelmodul-Teil.
Mhm.
So, mit Pailletten. Habe ich extra mir aus dem blauen Gewölbe. Nein, wie heißt das? Grünen. Aus dem grünen Gewölbe.
Ja.
Rödelt, was wieder dran machen,
du warst
so dieses Steinchen.
Olaf, du warst
aber
das. Jetzt, ja, ja,
ja.
Du sag mal, aber wie ist denn das, wenn eine Frau wie Helene Fischer dir bescheinigt, dass du eine erotisch-animalische Männlichkeit hat? Wie kommt man damit klar?
Hm? Das habe ich ja auch schon vorher gewusst. Ich habe ihr auch gesagt, dass sie das ruhig so empfinden darf. Also ich habe sie da jetzt nicht von diesem Glauben abbringen wollen. Helene ist alt genug. Ich habe gesagt, Helene, jawohl, so ist es. Ja, wir haben das jetzt nicht vertieft. So, sie war da gerade.
Schade eigentlich.
Sie hat sich ja da gerade getrennt vom Carsten hier Silbereisen.
Ja, genau.
Und ich wollte mich da also nicht. Also ich finde sie schon auch attraktiv, aber sie ist mir. Das ist jetzt nicht so meine Musik. Also das hätte einer gemeinsamen Beziehung im Wege gestanden.
Was ist denn so deine Musik?
Eigentlich alles. Also ich höre, ich liebe es bei Musik, wenn sie von Instrumenten generiert ist. Also ich bin jetzt nicht so der Freund des Klanges, der komplett digital aus dem Computer geömmelt wird. Das höre ich mich dann auch schon mal an. Aber immer wieder erfreut sich dann des Olafs Herz, wenn es den Klang eines Instruments vernimmt. Das kann eine Djembe sein, eine Gitarre, auch, was weiß ich, eine Geige, Stimme, Schlagzeug, Oboe,
auch
Fagott. Alles.
Aber da traust du dich nicht selber ran?
Doch. Oboe, obwohl ich Oboe übte.
Mhm.
Es ist die Oboe so schwer zu handeln,
ja,
dass man ganz schnell die Flinte ins Korn wirft. Und ich glaube, die Oboisten und unter den Oboisten Deutschlands ist auch die höchste Rate an Alkoholikern.
Ja, das tut mir leid.
Ja, mir auch. Und das wollte ich nicht diesen Weg. Das wollte ich jetzt nicht auch noch werden. Zusätzlich jetzt noch Alkohol und so.
Nee.
Zu dem, was ich eh schon trinke.
Olaf, du hast dein neues Programm letztes Jahr nur zweimal gespielt und dann kam Corona. Warst du da emotional oder warst du eher Pragmatiker?
Das weiß ich nicht. Es hat mich in jedem Fall geärgert. So. Und ob ich da rational oder pragmatisch bin, das weiß ich gar nicht. Es war, wie für alle anderen, ist das natürlich unerfreulich, ja.
Ja, und ist es...
Also, ich meine, also wie ja. für alle anderen Künstler oder wie für alle anderen Menschen, die irgendwie in der Ausübung ihrer am Herzen liegenden Tätigkeiten eingeschränkt werden, das meine ich.
Ist es auch so, dass man nach dem Lockdown nicht einfach so weitermachen kann, wo man aufgehört hat? Man muss ja sicherlich die Sachen komplett umschreiben oder sogar komplett von vorne anfangen, denn wir werden ja nicht mehr dieselben sein, wenn das alles vorbei ist.
Ist das schon wissenschaftlich belegt?
Nö, war ich jetzt zu schnell damit?
Ach, ich glaube, der Mensch, der entwickelt sich so rasant, so schnell, wie er sich an eine neue Situation gewöhnt.
Ja.
Was er ja macht, wenn jetzt vor einem Jahr jemand gesagt hätte, wir sitzen jetzt hier am Küchentisch und ich im Keller. Ja, unter diesen Umständen, so schnell wie man das als normal erachtet, wird man es auch wieder als unnormal in Betracht ziehen und sich, glaube ich, ganz schnell wieder in gewohnte Muster zurückbegeben.
Ja, ich hoffe, dass es so ist, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch. Das ist mein Problem.
Ja, das bin ich auch.
Sag mal, merkst du?
Eine gesunde Skepsis gehört dir dazu,
ja.
Was ja nicht heißt, dass es nicht so kommt.
Und zum Glück stehst du ja auch kurz vor dem nächsten Durchbruch oder sagen wir Erfolgserlebnis. Denn wann hast du das eigentlich geschrieben, das neue Buch? Das muss doch letztes Jahr gewesen sein.
Das fing schon eher an und dann ja war keine Zeit und dann schiebt man das so vor sich her.
Ja.
Und dann hat der Verlag gesagt, jetzt schreib endlich zu Ende. Dummes Sackgesicht.
Ja.
Da kam eine ganz liebe Mail und da habe ich gesagt, na gut, dann machst du das. Und ich habe es ja nicht alleine geschrieben, sondern mit einem Sachsen-Anhaltiner.
Das
mit
auch
Stefan
noch.
Ludwig.
Mhm.
Kennst du ihn?
Nee, noch nicht.
Ja, er lebt in Halle, das gehört doch, glaube ich, mit sogar zu
ja.
Sachsen-Anhalt, oder?
Natürlich.
Da merkt man, ich habe Ahnung in Geometrie. Genau, und da haben wir uns dann hingesetzt und haben das zu Ende geschrieben.
Und dieses Buch heißt, wie Dirk B. lernte, den Kapitalismus zu lieben. So, wer ist Dirk B.?
Dirk B. ist der Protagonist meines Buches. Allerdings, das Buch ist ja eigentlich jetzt schon durch, muss man auch dazu sagen.
Ach,
also die Bücher, die werden immer so, sag ich mal, 2 Monate lang verkauft. Und da das jetzt ja auch alles online ist, stehen die jetzt ja auch nicht mehr im Buchladen ganz vorne. Also,
was machst du denn mit dem Rest?
Ich hoffe, die sind alle verkauft.
Ach so.
Aber man hätte mal bei Bedarf hätte man, glaube ich, noch welche nachdrucken können. Aber
okay.
Ich glaube, das lief ganz erfolgreich so.
Ja, das liegt jetzt an dir, ob der Bedarf jetzt noch gesteigert werden kann. Also ich meine, dieser Titel allein, wie Dirk B. lernte den Kapitalismus zu lieben. Ein Leitfaden zur Ausbeutung inklusive. Es scheint ja also ein Bedürfnis gewesen zu sein, dich mit dem Kapitalismus auseinanderzusetzen sein. Dazu muss man ja auch erstmal in der Stimmung sein.
Ja, das geht relativ leicht, denn der Kapitalismus umgibt uns ja allgegenwärtig.
Naja.
Ja, also alles, was wir atmen, vielleicht nicht direkt, aber doch auch Partikel des Kapitalismus passieren auch unsere Atemphalanx. Unser Denken und Handeln, unser Streben, unser Trachten ist ja doch, sag ich mal, von diesen Gesetzen umschattet, überlagert, durchwoben und durchdrungen, wäre, glaube ich, das richtige Wort. Und deshalb fand ich das dann spannend, da mal so eine Geschichte drüber zu schreiben.
Ja,
die aber lustig ist oder lustig
ja,
sein soll.
Natürlich.
Das klingt jetzt natürlich sehr, sehr, sehr wissenschaftlich so, ne? Diese Analyse.
Ja, natürlich, aber ich meine, das war das Erste, wo ich erst mal gedacht habe, da musst du jetzt mal reingucken. Und du bist ja immerhin gelernter Wirtschaftskaufmann. Wie ist es bei dir um die Liebe zum Kapitalismus bestellt?
Kleine orale Spasme, das ist bei mir öfters. Sonntag früh um
ja.
9.
Ja, genau.
Ich habe das nur versucht zu lernen und das geschah ja noch im Sozialismus. Also ich habe das ja noch zu Zeiten der damaligen, ehemals mittlerweile damaligen DDR gelernt. Da gab es ja ganz andere Gesetze. Die Gesetze des Marktes waren quasi klassenfeindlich, sondern es herrscht ja die Planwirtschaft und das hat ja sehr gut funktioniert, wie die Geschichte bewiesen hat. Demzufolge ist es ja, glaube ich, für mich nur interessant, dass ich ja in beiden Gesellschaftsordnungen, so wie auch du, liebe Sina,
ja.
groß geworden bin und dass man ja da so den hinüberglitt so gemerkt hat, schon bewusst. Mhm. Und dass
wir waren alt genug, wolltest du sagen, ne?
Genau.
Ja. Du bist quasi am Sozialismus gescheitert, sozusagen.
Ich? Nein.
Ja, ich meine, du hast so Wirtschaftskaufmann gelernt und das nicht abgeschlossen. Das ist jetzt mein...
Ach so, so könnte man das auslegen. Oder? Vielleicht, aber besser klänge, der Kapitalismus ist an mir gescheitert.
Ach so, nee, der Sozialismus, weil du hast es ja noch im Osten.
Ja, meine ich ja. Jetzt bläst's nach. Ja. Ich merke Veränderung durch die Epidemie. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ja. Das ist ja hanebüchen, ja, was ich hier erzähle. Ja, sag ich dir doch.
Wollen wir gleich mal eine
Pause
machen?
Aber es ist gut, dass du als Korrektiv eingreifst.
Ja, das ist so meine Art.
Wenn ich anfange, mich dann permanent zu wiederholen und vom Krieg zu erzählen, kannst du mich
dann
auch ausschalten, bitte?
Ja, ist richtig. So. Olaf, wir hatten gerade eine Pause gemacht wegen... Kapitalismus und so weiter. Ich wollte noch mal drauf.
Das Lied hat mir gut getan.
Ja, genau.
Hat mich aufgebaut.
Du, ich wollte trotzdem noch mal ein bisschen drauf rumreiten. Sag mal, als halbgelernter Wirtschaftskaufmann, was machst du eigentlich mit deinem ganzen Geld?
Mit dem Geld, das ich momentan nicht verdiene.
Ja, dem auch, ja.
Ich gebe das einfach aus.
Ach so.
So, ja, also ich habe da jetzt keine großen.
Ist die Küche bezahlt, in der du gerade sitzt, oder ist die gemietet?
Also alles. Also ich bin ein Freund des Mietens. Das muss ich sagen. Ja? Das verschafft große Unabhängigkeit. Robin Hood hat es ja so gemacht. Er hat ja den Reichen gestohlen, um es den Armen zu schenken. Mhm. Und ich mache so, dass ich mir von den Reichen was borge, um es den Armen preisgünstig zu vermieten. Und mir auch selber partiell davon Nutzen zu verschaffen. Mhm. Denn Besitz belastet, das hat meine Oma schon immer gesagt, also die eine Oma, ich habe ja zwei Omen, und das glaube ich wirklich. So, ne, wenn man einfach sagen kann, hier irgendwelches Gelümpe, was man nicht mehr will, dann gibt man es einfach zurück. Das finde ich ein sehr gutes Konzept. Ich finde, der personenbezogene Besitz sollte überwunden werden und auf wenige haptisch erfahrbare Segmente beschränkt bleiben.
Hast du als Experte.
Das klang gut, oder?
Ja, das war gut.
Hast du jetzt kurz gestaunt?
Ja, ich hab jetzt gerade überlegt, dann wären wir ja wieder da, wo wir hergekommen sind.
Oder ich war jetzt nicht sicher, ob du gelesen hast nebenbei oder.
Nee, ich wollte gerade den Faden weiterführen und sagen, dann wären wir ja wieder beim Sozialismus angelangt.
Nein, das hat ja damit nichts. Der Sozialismus ist ja, glaube ich, anders gedacht gewesen, dass allen alles gehört, das genossenschaftliche kollektive Eigentum. Mhm. Der Verleih ist dann, glaube ich, doch zwingend obligat dahingehend, dass die Verantwortlichkeit dadurch anders reglementiert ist. Ich glaube, im Sozialismus ist es ja so, dass das kollektive Bewusstsein für das kollektive Besitztum irgendwie dazu führt, dass alle sagen, ist ja eh egal. Vielleicht kann der Mensch dahin aber ja noch gebildet und geschult werden. Wenn man eine neue Generation von Menschen mit diesem Bewusstsein groß werden lässt, mag dies möglich sein. Aber so gibt es ja Verantwortliche, und die sich dann darum kümmern und da irgendwie dann auch Mehrwert abtrotzen und das dann irgendwie zuteilen. Das finde ich schon gut. Das wird ja auch, glaube ich, so kommen mit diesem Carsharing und so. Das ist ja alles schon im Entstehen.
Ja,
du als. Und für nächste Generation wird das ganz selbstverständlich sein.
Ja, das glaube ich auch. Olaf, wie sieht's denn aus, du als selbsternannter Kapitalismus-Experte? Hast du Aktien?
Ich hatte mal Aktien, genau. Das war ein herzerwärmendes Desaster. Ich hatte Aktien, aber nur in der Zeit, als ich noch überhaupt kein Geld hatte. Da habe ich mir Geld geborgt, wie man das so macht, und habe dann irgendwie da am Computer mit meinen Griffeln drauf rumgedatscht.
Ja.
Also ich glaube, das war wirklich das Lustigste, was ich je in meinem Leben geleistet habe.
War das so um die 2000er-Wende, wo wir alle welche hatten?
Ich glaube,
der neue
ja,
Markt oder so. Und jetzt haben wir sie immer noch, sie sind bloß nichts mehr wert.
Ich habe noch, es gibt noch ein Konto, angeblich gibt es noch, dort liegen meine Aktien der indonesischen Bank.
Ah ja. Und es ist teurer, das Zeug zu verkaufen, als es zu behalten, ne?
Das weiß ich gar nicht.
Wahrscheinlich ist es so.
Wenn ich die verkaufen will, ob das jemand nimmt.
Sag mal, Olaf, würdest du dich jetzt als jemanden bezeichnen, der mit Geld umgehen kann oder nicht?
Weder noch. Also manchmal kann ich mit Geld umgehen, dann mache ich vielleicht was Richtiges, und dann mache ich wieder etwas zutiefst Verstörendes. Also das ist ja, glaube ich, solange irgendwie da einigermaßen genug da ist, beruhigt mich das, und ja,
Was meinst du denn mit zutiefst Verstörendes? Was hast du da als letztes denn da gemacht?
Nein, da habe ich jetzt, da wollte ich mich jetzt auch
Was hast du denn gekauft? Sag's mir.
Was, ich muss überlegen, was habe ich denn gekauft? Ich kaufe mir eigentlich gar nichts. Was war denn das Letzte, was ich mir gekauft habe? Ich habe jetzt überlegt, mir ein neues Telefon zu kaufen und dann überlege ich mir so, dann denke ich, ja, toll, dann versuche ich mir einzureden, dass ich es brauche. Und dann denke ich, ja Quatsch, dann habe ich auch keine Lust, da irgendwie hinzugehen oder jetzt im Online-Dschungel da zu gucken. Mhm. Und dann lasse ich das weg. Aber wenn ich merke, ich will etwas wirklich, dann denke ich gar nicht groß nach, sondern kaufe es schnell, damit ich nicht viele Gedanken daran verschwende, ob ich es nun brauche oder nicht. Dann kann ich das einfach abhaken.
Und wie alt ist dein Telefon, wenn ich fragen darf? Wenn du jetzt doch kein neues genommen hast?
4 Jahre, würde ich mal sagen.
Doch. Es gibt ja so,
aber es geht noch.
Es gibt ja so Freaks, die laufen noch mit dem Nokia rum oder so, mit dem alten, weil man da so gut telefonieren kann. So einer bist du also noch nicht.
Ich kann sowieso nicht gut telefonieren.
Ach so.
Das sagt Carola, ich kann überhaupt nicht telefonieren.
Dann bist du kurzatmig.
Benutze ich die falschen Worte oder so? Oder ja, vielleicht müssen wir uns mal auf eine Sprache einigen.
Guter Tipp, ja, genau. Hm? Olaf, was meinst du eigentlich mit Betroffenheitslyriker? Das ist das Wort, was du benutzt, wenn du über dich selbst sprichst.
Ja, das benutze ich aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft, weil es ist ein wenig obsolet.
Warum?
Ich war früher Liedermacher und Betroffenheitslyriker, Überbringer der Botschaft, Vergewaltiger des Bösen, Mittler zwischen Kunst und Sozialabbau und dergleichen. Aber das ist jetzt alles zu blumig. Jetzt ist man eher Comedian oder Stand-Upper. Oder, wie heißt das noch, Kabarettist oder so ein komisches Zeug.
Also Poet würde ich ja manchmal auch gut finden.
Das klingt auch schön.
Ja? Ja. Ist denn Dresden für Poeten gemacht?
Nein, Dresden ist ja eher eine Beamtenstadt. Es ist ja Sitz der Landesregierung und sicherlich gab es hier auch früher, ich glaube Schiller und so, die sind ja auch alle mal durchgeritten mit dem ICE. Mhm. Aber es gibt Ecken, die, poetisches, genau, wir haben hier schöne Ecken. Oh, so schön.
So, und damit es in Sachsen genug zu lachen gibt, veranstaltest du ja jedes Jahr in Dresden die Humorzone. Da kommen dann auch jedes Jahr viele Kollegen nach Dresden, um Sachsen zum Lachen zu bringen. Wie steht's um die Planung in diesem Jahr, Olaf?
Ja, da beginnt der Hamster zu humpeln. Genau, jedes Jahr, ab diesem Jahr nicht mehr. Dieses Jahr fällt es ganz feierlich aus. Mhm. Wir haben beschlossen, vielleicht einige Veranstaltungen in den Sommer zu verlegen, so dies denn das Infektionsgeschehen zulässt. Aber eigentlich wäre es jetzt im März hier über die Rampe geschoben worden, das Humorfestival, also die Humorzone.
Ach, das war einmal im Herbst. Ach so, dann hätte ich ja gar nicht fragen müssen.
Nee, eigentlich im März und man sollte der Gnade des Schöpfers nicht vorgreifen, aber vielleicht dann nächstes Jahr wieder.
Ja.
Wird unser Motto greifen, man darf auch mal lachen müssen.
Und wenn dann die Kollegen kommen, sag mal, was zeigst du ihnen in Dresden zuerst? Klassiker oder Geheimtipps?
Was ich zeige denen eigentlich gar nichts. Also nein.
Gar nicht.
Wenn, zeige ich ihnen abends den Weg in ein Restaurant unserer Wahl, wo wir uns dann treffen und noch gemütlich abquackern oder auch ein Delirium verheißendes Destillat implantieren. Aber die meisten Comedians sind ja auch, oder die meisten Wortschaffenden oder Kleinkünstler oder die, wie man die auch alle immer nennt, die ganze Bagage. Die sind ja alle auch so Einzelgänger und dann am Tag, da macht jeder so seins und dann des Abends kommt man zusammen.
Und wie ist das jetzt mit dir und deiner Band? Trefft ihr euch wenigstens mal so heimlich auf Abstand im Studio?
Ja, Jochen Barkas werde ich dann gleich noch besuchen gehen. Mhm. Aber jetzt nicht aus menschlichen Erwägungen, sondern wir müssen etwas Arbeitstechnisches unbedingt. Aber wir haben ja ein gutes Verhältnis. Wir haben ja vor vielen Jahren begonnen, Musik zu machen als Freunde und mittlerweile sind wir Kollegen und diese Entwicklung finde ich sehr gut.
So, und jetzt so schlimm, echt?
Ja, das ist doch nicht schlimm. Aber es ist doch was Schönes für mich, wenn ich neue Freunde gefunden habe.
Wie lange ist eure Band jetzt schon zusammen? Wie lange ist die zusammen?
Wir hätten eigentlich jetzt irgendwie, glaube ich, letztes Jahr irgendwie sowas wie 25-jähriges Jubiläum feiern können. Also in Fachkreisen sagt man immer 40 Jahre.
Und jetzt überleg mal, wie lange die Beatles zusammen waren. Also hoch, man muss es sich einander hoch anrechnen, denke ich mal, ne?
Ja, das muss man mir sehr hoch anrechnen. Es gibt ja vor allem viel bessere Musiker.
Ja,
auch hübschere und nettere, billigere, alles. Ja. Und trotzdem nähere ich diese Nattern an meinem Busen.
Und gibt es im Sommer ein paar Termine, so ein paar Open-Air-Termine, die eventuell stattfinden könnten? Wie sieht's aus?
Also ich hoffe doch sehr. Ja, letztes Jahr ging es ja auch. Warum soll es dieses Jahr nicht gehen, dass man uns in irgendeiner feuchten Waldbühne bei 8 Grad plus hinstellt? Im Funzel einer diffusen Lampe. Doch, aber das war immer sehr schön, gerade wenn es so ein bisschen improvisiert daherkam oder relativ kurzfristig. Die Menschen haben sich sehr gefreut und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr wieder geschehen möge.
Also man muss mit dir rechnen.
Nein, muss man nicht, aber wer will, kann.
Die Süddeutsche hat mal über dich geschrieben, deine größte Pointe ist dein Gesicht. Was hast du denn da gedacht?
Ich denke da gar nichts. Also ich habe mal irgendwo gelesen, ich wäre das Gesicht des Ostens. Und da hat Carola behauptet, nein, ich sehe noch viel schlimmer aus.
Das Gesicht des Ostens habe ich ja noch nie gehört. Aber ich meine, letztendlich kann doch einem Komiker nichts Besseres passieren. Ich meine, ich musste zumindest erst mal ziemlich heftig lachen.
Ich glaube, ich habe mich dahingehend gefreut, dass ein Presseorgan wie die Süddeutsche, deren Kompetenz ja eigentlich dann der Süden ist, auch mal was zum Osten gesagt hat.
Ja, unter diesem Aspekt sollte man das vielleicht auch mal sehen. Hm? Hast du recht. So, wie ist es mit dem Flirten unter diesen besonderen Umständen?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Man muss halt viel alleine flirten. Und ich denke, dass die Menschen das mittlerweile auch ganz gut hinkriegen.
Ja. Ich meine, mit dir.
Ach, mit mir? Ach so. Jetzt weiß ich, was du meinst, wegen des Abstands.
Nee, auch so grundsätzlich, auch wegen des Gesichts.
Ich flirte komplett ohne Gesicht. Ich flirte nur mit den Füßen.
Ja, genau. Oh ja, stimmt ja. Mhm.
Und das klappt auch ganz gut.
Und trotz allem ist ja dein Privatleben gerade nicht langweilig. Wann hast du eigentlich die Frauen gewechselt? Was man so hört zumindest. Da gab es mal eine Pamela, mit der ist Schluss.
Ja.
Jetzt wieder mit der Ex-Carola.
Ja, es gibt ja so Menschen, die nicht so voneinander loskommen oder eben nur temporär und sowas auch bei uns. Wir hatten, also ich nehme das auf meine Kappe, ich habe menschlich versagt und das konnte oder wollte Carola mir nicht verzeihen. Und da habe ich einen mutigen Schritt getan und habe gesagt, okay, dann verzeihe ich dir. Das ist ja wichtig, dass man aufeinander zugeht. Mhm. Und das hat einiges bewirkt. Und seitdem, jetzt nicht ad hoc, aber so sukzessive, haben wir uns wieder im wahrsten Sinne des Wortes aneinander herangetastet.
Was meinst du, ist das eine Frage des Alters? Hättest du das vor 20 Jahren auch schon geschafft? Oder,
Nein, nee. Ja, da hast du recht. Sehr gut. Wir sind ja beide quasi an der gleichen
Stelle.
Wir leben ja quasi auf Parallelen, die sich in dem Fall kreuzen. Man wird doch, wie heißt das, die Altersmilde, Altersweisheit, ja, genau. Ich glaube, sowas gibt es schon, man wird doch ein wenig nachsichtiger, man ist nicht mehr so der Heißsporn, der nun immer mit dem Kopf durch den Polunder will. Ich glaube, weil man ja auch weiß, wo Menschen, kennst du einen, kennst du alle. Ja. Ne?
3 bis 6 Oder ist Kinder.
Hast du schon mal einen kennengelernt, wo du gesagt hast, na, so einen habe ich ja noch nie kennengelernt?
Nee, ich habe eher so einen Spruch im Leben, irgendwas ist immer.
Genau.
Ja. Und mein Vater hat mal einen ganz klugen Spruch abgelassen, da war ich noch sehr jung. Der hat gesagt, Sina, es kommt im Leben darauf an, herauszufinden, mit welchen Fehlern des anderen man gut leben kann.
Schön.
Sehr pragmatisch,
oder? Den
habe ich
zum Beispiel noch nicht gehört.
Ja.
Ja? Das zielt darauf ab, die Menschen sind unvollkommen.
Ja.
Und im Prinzip alle außer mir.
Und jetzt hast du dich einmal dran gewöhnt und dieser ganze Stress braucht kein Mensch, oder?
Nein. Was war dein Vater, dass er so weise Worte von sich gab? Ist er direkt in Blutlinie Weimar mit Goethe und so und Lotte?
Nee, der war Kaufmann. Der kann gut mit Menschen.
War der DDR-Kaufmann?
Ja. Ach. Ich bin hinterm Ladentisch groß geworden, in einem Lebensmittelladen. Sowas gab es damals noch. Kennst du noch diese Form? Als Wirtschaftskaufmann müsstest du das wissen. Kommissionshandel.
Ja, sowas. Ja. Schon mal da gab es nicht viele, aber bei uns gab es auch einen auf der Maistraße, der Hoffmann.
Ja.
Und der hatte so eine Lebensmittelbutze.
So mit einem Bleistift hinterm Ohr. Weißt du, weißer Kittel, Bleistift.
Ja, so ungefähr.
Ja,
weißer
so.
Kittel.
Und immer
bist
nettes
du als
Wort.
Krämers Tochter.
Ja, und ich habe gelernt, dir alles an einen Mann zu kriegen, was nur geht. Ich gehe auch gern auf den Flohmarkt deshalb.
Ah, ja, aber da sind wir ja wieder auch bei dem Thema, was soll der Mensch besitzen? Ne? Wie viel, wozu, wohin?
Gut, ja, ich verkaufe, wollte ich sagen.
Ach so, sehr gut.
Weißt du, so zum Keller aufräumen. Sowas.
Aber ist das nicht immer Sonntag früh? Eigentlich ist nicht jetzt Trödelmarktzeit? Müsstest du nicht jetzt?
Rein theoretisch wäre ich um 3 aufgestanden, um 4:30 den besten Platz zu erwischen, um dann irgendwann gegen 10 was zu verkaufen. So bin ich.
Ach, du bist so eine richtige Füchsin, die auch zuerst und so.
Ja.
Eine Streberin.
Na nee, Streberin ist es nicht, aber
doch.
Das ist schon so ein bisschen kultig, sowas.
Also wer um 3 aufsteht, ist Streber.
Und du bist einfach nur Künstler.
Nein, ich bin auch Streber, aber ich bleib trotzdem länger liegen und
bei dir ist es 15 Uhr.
Richtig.
Du, Olaf, 3 bis 6 Kinder hast du ja, man weiß es nicht so genau. Mhm. Du auch nicht. Wie alt sind die im Moment?
Zwischen 5 und 28.
Ja, und du siehst die ja auch gerade öfter, ne?
Ja. Also einfach auch aus solidarischen Gründen, denn die Mütter meiner Kinder sind alle alleinerziehend. Und da ist es ja wichtig, dass man sich jetzt unterstützt, dass ich eben auch mal so Homeschooling mache bei so einem Kind zum Beispiel.
Und? Hast du mit dem Kind mal geredet, wie zufrieden es ist?
Ich glaube, kein Kind, das von seinen Eltern homeschoolt wird, ist zufrieden, oder? Kotzt das nicht alle an?
Ja, also natürlich.
Ich kenne niemanden, der sagt, juhu.
Okay, und was sind deine Spezialfächer? Womit kannst du dich am ehesten arrangieren?
Also meine erste Erkenntnis war, dass es wichtig ist, den Unterrichtsstoff zu raffen und zu komprimieren. Also indem man quasi, wie soll ich sagen, Fächer staucht, den Lehrplan zusammenlegt.
Ja.
Die Kinder können sich ja, so habe ich das Gefühl, 5 Minuten konzentrieren. In den 5 Minuten müssen sie aber auch 3-mal auf die Toilette. Also deshalb habe ich, also dort, wo es Sinn ergibt, zusammengelegt. Also zum Beispiel Mathe und Religion. Ja, also das Kind rechnet was aus und es glaubt, dass es stimmt.
Ja, gut. Mal sehen, wie lange du das noch durchhältst.
Nicht mehr. Also nein, das ist jetzt schon alles bloß noch Standby, Sparflamme, also Notbetreuung. Es gibt ja Kindertagesstätten, die Notbetreuung bieten. Und ich biete als Vater auch Notbetreuung an.
Viele kaufen sich jetzt übrigens gerade einen Hund. Bist du ein Haustiermensch?
Nein.
Nicht?
Um Gottes Wille.
Die reichen die Kinder sozusagen.
Also ich kenne mich auch gar nicht aus. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich das Aquarium für den Hund hinstellen soll.
Also du hast nichts, gar nichts. Keine Katze,
nichts.
Kein Hund.
Nein, ich bin entwurmt deshalb auch, weil ich das alles nicht will.
Dann fassen wir das nochmal zusammen. Du kannst Leute zum Lachen bringen, du kannst singen, bist perfekt am Schlagzeug, schreibst Bücher. Welche Talente gibt es eigentlich noch, von denen wir noch nichts wissen, wo du jetzt zu Hause ganz heimlich zur Höchstform aufläufst?
Das weiß ich nicht. Also da bin ich noch am Anfang meiner Forschungen.
Ja. Auf welchem Gebiet forschst du denn? Sagen wir es mal so.
Ich bin ja eigentlich mit den wenigen Talenten, die mir zustehen, auch schon überfordert. Vielleicht, also man soll ja niemals nie sagen. Mhm. Und vielleicht ist es ja eines Tages wirklich so, ich sitze da und stelle plötzlich fest, ich bin Atomphysiker. Ich verfüge über ein allumfassendes, komplexes, atomphysisches Wissen.
Ja.
Und hab's nur nicht eingesetzt, weil ich gar nicht wusste, dass sich's in mir verbirgt. Was wäre schön?
Ich frage nochmal andersrum, was kannst du eigentlich nicht so gut?
Ach, viel. Also das ist ein Spruch wiederum meines Vaters, einmal dumm gestellt, reicht fürs ganze Leben.
Willst du das in deinem Fall wirklich so hart formulieren?
Ja, es gibt doch aber Dinge, bei denen es sich, also da wirkt sich durchaus positiv auf, Hilfe, da wirkt sich's positiv aus, dass man gar nicht in Betracht gezogen wird, irgendwie zu Rate gezogen zu werden.
Also wirst du also auch im Umkehrschluss auch gerne unterschätzt?
Ja, auch zu Recht. Und ich werde auch überschätzt, also beides. Ich werde völlig überschätzt und auch unterschätzt.
Und du bist jetzt 53. Fühlst du dich jetzt schon im besten Alter oder ist es schon vorbei?
Ich glaube, das beste Alter ist eine Lebensspanne, die nur wenige Minuten umfasst. Ja?
So?
Also, naja, als Kind ist man ja ausgeliefert, so den Gewalten der Eltern, der Schule, und dann ist man jugendlich, dann will man selbstständig werden, aber dann muss man vielleicht zur Armee oder so und dann.
Warst du eigentlich bei der Armee, sag mal?
Nein, ich habe nicht dienen dürfen.
Warum eigentlich nicht, Olaf? Warum nicht?
Ich hatte mich dem Dienst an der Waffe verweigert. Ich bin ja Pazifist.
Aha.
Und als man mich einziehen wollte, das war gerade im Oktober 89, und da hatte ich keine Zeit, weil ich ja die Wende eingeleitet habe.
Stimmt.
Ja.
Davon hörte ich. Olaf.
Ja, ja. Und dann bin ich, glaube ich, als Karteileiche zwischen irgendwelchen Büros, als sie das dann alles versucht haben zusammenzulegen, vermodert.
Verschütt gegangen.
Verschütt gegangen.
Kurze Fragen, kurze Antworten.
Mhm.
Beziehungsstatus.
Ja.
Kinder.
Ja.
Das Gute an dir ist.
Ja, also, ach so, ich soll jetzt nicht bloß ja oder nein, das
richtig.
Ist zu kurz,
merke
ich
ja,
gerade.
Ja, das ist zu kurz.
Mhm. Meine Bescheidenheit verbietet es mir, das Positive herauszukristallisieren.
Und was ist nicht so prickelnd, ganz ehrlich?
Manchmal meine Frisur, also wenn ich schlecht gelegen habe.
Wovon träumst du gerade?
Ich träume gerade auf Ungarisch und das ist ein Fortsetzungstraum. Also da war jetzt schon viel dabei.
Zu welchem Thema, wenn ich fragen darf?
Ach so, es ging jetzt um U-Boote, dann wurde das auch mal kurz gewalttätig, dann aha. Hat das auch mal eine sinnliche Komponente, also das ist quasi ein Epos.
Aha, und das auf
aber alles,
Ungarisch?
Alles auf Ungarisch, mhm, ja.
Dein coolstes Hotelzimmererlebnis, ganz kurz?
Also, da habe ich das Hotelzimmer aufgeräumt.
Du?
Nachdem ich es war verwüstet von den Vorgängern, von einer Rock'n'Roll-Band und da habe ich es aufgeräumt.
Ah ja. Und der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest?
Mein Gesicht wäre meine Pointe.
mit wem würdest du gerne öfter verwechselt werden?
Ich kenne noch einen anderen Olaf Schubert, mit dem.
Und wie ist der so?
Der ist ein sehr, sehr netter, aufgeschlossener Zeitgenosse.
Bio oder konventionell?
Öko.
Hammer oder Handwerker? Also das heißt, machst du es selbst oder holst du jemanden?
Ich hole jemanden.
Hund oder Katze?
Nein, besser wäre, ich lasse jemanden holen.
Joggen oder Sit-Ups?
Joggen.
Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
Schwedenmilch.
Mit wem würdest du gern mal eine Nacht durchmachen?
Oh, wer gerade kommt, da bin ich flexibel.
Schon mal beim Alter geschummelt?
Ja, ich habe mich öfter schon älter gemacht, als ich bin.
In wen warst du mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen?
Oh, also ich bin eigentlich sofort nach Ende eines Films immer in die Hauptdarstellerin verliebt gewesen.
Grundsätzlich?
Ja,
aber du kannst dir die Namen nicht merken. Also, hast du die Filme
Nein.
noch parat?
Ja, wie die alle so hießen. Angefangen von Petroleum-Miezen über Spiel mir das Lied vom Tod. Alle Filme. Was habe ich gestern gesehen? Yesterday, also rund um die Uhr war das früher so.
Welches Poster hat früher über deinem Bett gehangen?
Eins von mir.
Olaf.
Nein, eins von einer Katze. Weil ich keine echte wollte, habe ich mir eins von einer Katze hingehängt, damit ich nicht so herzlos tiermisogyn rüberkomme.
Deine erste große Liebe hieß?
Heike.
Dein erster Kuss war wo?
Auf den Mund.
Wo denn? In Dresden oder in Plauen?
Ach so.
Da warst du erst drei.
Ja, ich glaube, ich führte es mal im Urlaub.
In?
Bestimmt in Freital-Heinsberg oder so. Oder in Diepoldiswalde. In Diepoldiswalde.
Dein erstes Auto war ein?
Ein möhrensaftfarbener Polski Fiat.
Die längste Zeit, in der du einer Frau treu warst?
Puff, ja, das sind jetzt 53 Jahre fast. Nein, das ist aufgerundet. Also ich sag mal 20.
Doch schon, ja. Bist du eine treue Seele?
Oder nein.
Aus also, Mangel an Gelegenheit?
Also ich bin zwischendurch fremdgegangen, aber das ist ja, also Treue vor allem im Mentalen.
Ja.
Das Fleisch geht gelegentlich eigene Wege und da war ich zufällig mal mit.
Mhm. Und das schönste Kompliment, das dir je an eine Frau gemacht hat?
Olaf, du hast schöne Ellenbogen.
Du, apropos Ellenbogen, ich wollte dir schon immer mal fragen, was machst du eigentlich für diese Oberarme?
Was ich dafür mache?
Ja.
Also ich lege sie frei.
Ja, und sie sind bemerkenswert. Also ich merke,
ja?
Dass du da nichts dem Zufall überlässt. Kann das sein oder muss ich die Brille aufsetzen?
Jetzt muss ich fragen, was kann man bei
die
Oberarmen
sind so,
nicht
heute
dem Zufall überlassen?
Heute sagt man doch, sie sind definiert.
Aha, ich finde immer, sie sind etwas dünn.
Ja, aber trotzdem also, definiert. An dir ist sowieso nicht viel dran. Aber die Oberarme, das fällt mir immer auf. Also machst du da was? Hast du die Hanteln in der Küche liegen oder so?
Nein, ich habe ja immer Rückenprobleme.
Hm?
Schon als Kind hatte ich Morbus Scheuermann.
Ja.
Und da hieß es immer, Olaf, mach Gymnastik. Was macht man als Kind? Man macht natürlich
keine
Gymnastik. Ja. Und das hat mich dann auch bei der Berufswahl damals dann eingeschränkt. Deshalb, ich wollte eigentlich Eigentlich, tief im Herzen, wollte ich ja Filmvorführer werden und mit dem Wartburg-Tourist mit so einem Kinovorführungsapparat dann über die Zeltplätze klappern im Sommer.
Ja.
Das gab es als Ausbildungsberuf, durfte ich nicht, weil ich nicht so schwer heben durfte, Rücken. Ne? Mhm. Und deshalb dann was im Sitzen, jetzt hole ich aber weit aus. Lange Rede, kurzer Fallus. Um weniger Rückenprobleme zu haben, habe ich so ein Übungspensum, was ich mindestens zweimal in der Woche mache, um die Rückenmuskulatur zu stärken. Dazu gehören 10 Liegestütze und dann Rumpfbeugen aus der Rückenlage und Anwinkeln und Abstrecken der Beine gespreizt nach vorne, seitlich und horizontal.
Und mach das ruhig weiter, dann wirst du unter diesem Polunder nie was drunter ziehen müssen.
Ja, und ich kann aufrecht stehen, ohne Aua. Also ohne Schmerz. Letztens habe ich es nämlich wieder vernachlässigt und prompt bekam ich die Quittung.
Ja.
Ja. Steif in der Lendenwirbelsäule
Gegend.
Ja.
Olaf, was steht als nächstes auf deiner persönlichen To-Do-Liste?
Nichts.
Gut.
Nein, ich weiß es nicht. Also irgendwas kommt immer.
Weißt du, was eine Bucketlist ist?
Nein.
So was du im Leben noch unbedingt erledigt haben willst. So die großen Sachen.
Ach, sowas macht man doch nicht. Ich glaube, man nimmt doch das Leben, wie es kommt, und man macht doch jeden Tag das, was man erledigen will.
Aha.
Also das.
Wovon träumst du? Willst du nicht mal irgendwie wohin, wo du noch nicht warst, oder?
Da bin ich ganz nüchtern. Ich habe so mit
Dresden reicht.
Ich will eigentlich, dass alles so bleibt, wie es gerade ist, weil ich ja alles, was ich machen kann, was ich machen will, machen kann. Wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, so.
Olaf, wie soll ich sagen? Was
wir
machst du heute noch? Wir sind durch, ja. Was machst du heute noch Schönes?
Ich spüre auch eine gewisse Ermattung. Ich habe mich jetzt schon jahrelang nicht mehr so lange so intensiv unterhalten. Also das geht auch an die Substanz.
Wie mit mir? Echt, das geht an die Substanz.
Ja. Ich musste so viel überlegen, weil du ja so viele Fragen gestellt hast. Hier, was ist damals du als Dings und wie war das und warum und wie lange und was willst du noch machen und hast du Träume und wenn du träumst, wie und also das, ich muss schon sagen, da musste ich schon ganz schön tief schürfen, deep in mind.
Ja, jetzt kannst du dich von mir erholen. Das habe ich auch lange zu keinem Mann gesagt.
Mach's gut. Dankeschön.
Tschüss.
Radio SAB, Leute am Sonntag mit Sina Peschke. Zu einem interessanten Gespräch gehört natürlich immer ein guter Kaffee. Dallmayr Kaffee. Unser Herz schlägt pro Domo.
Eine Koproduktion von 1A Deutsche Hits und Radio SAB.